Hallo! Jetzt war ich schon länger wieder nicht online, aber heute ist es wieder soweit. Es gibt eine neue Podcast-Folge. Und zwar habe ich mir als Gesprächsgast einen Münchner Schauspieler eingeladen, den ich wahnsinnig gerne mag. Und habe auch schon so die ein oder andere Frage im Kopf, die mich interessiert. So, wenn es um Schauspielerei geht und auch um Neuanfänge im Leben und wie das überhaupt so ist hinter den Kulissen, ne? Was Casting, Theater, Film, Fernsehen und so weiter betrifft. Deswegen, wenn euch dieses Thema interessiert und wenn euch überhaupt Menschen interessieren, dann würde ich mal sagen, spitzt eure Lauscher und viel Spaß beim Zuhören.
So, auf geht's!
Bam! Kuss, Liebe, Sex, Glitt, Wozu, Power, Liebe, Mut, Warum, Krise, Tränen, Angst, Wieso? Wahnsinn. Schwachsinn. Herzschmerz. Punkrock.
Tacheles.
Freundschaft. Klartext. Ja. Früher. Später. Kids. Heute. Morgen. Zukunft. Herz. Limit. Freiheit. Träume. Hoffnung. Niemals. Augenblick. Fantasie. Musik.
Rock'n'Roll. Bam. So, lieber Fritz, jetzt sitzt mal bei mir in meiner Küche, gell?
Ja, spannendes Thema. Für das, dass wir das letzte Mal im Café waren, haben wir es bis in die Küche geschafft.
Wir haben schon mal vom Café in die Küche geschafft.
Alle anderen Gedanken würden vielleicht für diesen Podcast zu weit führen, aber ja, schöne Küche.
Herrlicher Einstieg in unser Gespräch, super. Und da war es in der Tat so, wir haben uns getroffen für meinen Munich Culture Club, das ist ja meine Kulturplattform, die ich vor ein paar Monaten für München gegründet habe. Und ich glaube, du bist auf mich aufmerksam geworden über die Ibal-Bühne, weil ich da, glaube ich, was gepostet hatte über die Raffaela. Und das hast du gesehen. Und so sind wir, glaube ich, in Kontakt gekommen, wir zwei.
Ja, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Lesung auf der Ibal-Bühne, also mein Kollege Bernhard Ulrich und ich, wir machen ja so vorweihnachtliche Lesungen, so hinterfotzig, besinnlich, lustig, nachdenklich. Und da hatten wir einen Auftritt auf der letzten Tour durch Bayern eben auf der Ibal-Bühne auch. Und dann bist du ja mit Instagram immer quer vernetzt und bekommst Vorschläge und man folgt sich irgendwann und jetzt sitze ich, wie wir schon sagen,
genau,
in deiner Küche.
Jetzt sitzt du in meiner Küche. Und was auch wirklich letztes Mal so nett war, als wir uns da im Café getroffen haben, wir haben gleich so ein Level gehabt und so eine Lust, miteinander zu ratschen. Also wir hätten da, glaube ich, 5 Stunden ohne Mühe verbringen können.
Und das führen wir fort.
Genau. Jetzt würde ich einfach mal sagen, dann steigen wir auch ein. Ich habe mir ein paar Fragen zwar überlegt, aber irgendwie lasse ich mich auch so ein bisschen treiben.
Immer gern.
Ja. Aber an was ich mich wirklich noch gut erinnern kann, als wir uns kennengelernt haben, war so ein bisschen deine Lebensgeschichte. Dass du im Endeffekt ja mal was ganz anderes gelernt hast oder auch einen anderen Beruf ausgeübt hast und sehr spät zum Theaterspielen oder auch zum Schauspiel gekommen bist. Magst du da mal ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, ich habe tatsächlich mal was Seriöses gelernt, wie man das in der normalen bürgerlichen Welt natürlich auch zum Ausdruck bringt. Also ich habe klassischerweise einen Handwerksberuf, ich bin Zimmerer, dann geht es natürlich auf dieser Schiene weiter, Zimmerermeister, Bautechniker, Immobilienmakler. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du dich in deinem Leben fragst, kann es das gewesen sein? Ist es das für dich persönlich, für einen persönlich? Das mag.
Darf ich da kurz einhaken? Natürlich. Darf ich dich fragen, wie alt du da warst, als du dir diese wichtige Frage gestellt hast?
Also als ich mir die wichtige Frage gestellt habe, war ich um die 34, 35 und mit 37 habe ich dann eine Schauspielschule in München besucht. Ja.
Okay, war das schon immer in dir drin, also dieser Wunsch, dass du sagst, du möchtest Schauspieler werden, oder war das in Anführungsstrichen, ist das dann erst irgendwie passiert, als du dir überlegt hast, was gibt's noch alles für mich?
Das war ein Reifeprozess. Ich bin im Zuge einer Dokumentation auf ein Team des Bayerischen Fernsehens damals getroffen, die für einen Beitrag in der Reihe Unter unserem Himmel gearbeitet haben. Und ich war relativ schnell mit der Redakteurin auf einem guten Level. Und mich hat das einfach interessiert. Es ist immer so ein Interesse bei mir auch da. Wie funktioniert das? Ich habe dann 6 Wochen in meinem bürgerlichen Leben Abstand genommen, einen Urlaub genommen im Sommer und habe diese Produktion begleitet und war dann eigentlich angefixt. Mhm. Da war ich angefixt. Ich habe dann auch nebenbei für diese Redaktion gearbeitet. Volontariat ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ja, man hat Geschichten recherchiert, man hat was geschrieben, man hat was, ein Treatment gemacht, man hat hier sich eingebracht. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo es hieß, du, uns ist ein Kollege ausgefallen, du bist derjenige, du fährst jetzt mit dem Filmteam raus, um für einen Kinderkanal, Disney Channel, irgend sowas, ich weiß es nicht mehr, es ist zu lang her, die Ameisenstraße zu moderieren. Du bist der Experte für die Ameisenstraße.
Okay, also wirklich so ins kalte Wasser geworfen.
Ja, und dann kam auch das Produktionsteam, das hat mich dann abgeholt. Ich habe dann so zwei DIN A4 Seiten gehabt mit Text, über der Fahrt nach draußen eingearbeitet. Und habe dann das erste Mal vor der Kamera dann festgestellt, ja, das ist schon meins.
Ja?
Ja, definitiv. Also okay. Gefällt mir. War auch lustig und die waren auch wirklich sehr zuvorkommend, weil ich war einfach kein Profi und das war einfach mit Schwierigkeiten verbunden. Und wir mussten oft unterbrechen. Aber das Produkt war so, man konnte es brauchen. Ich habe dann so eine Bauchbinde drüber bekommen. Da stand dann drauf Fritz Scheuermann, Experte für Ameisenstraßen. Und ich habe dann diese Ameisenstraße da erklärt und war dann endgültig angefixt. Ja.
Das heißt im Endeffekt, das ist jetzt gar nicht mal so dieses Klassische, was man ja oft zu hören bekommt. Ich wollte schon im Kindergarten, weißt du, in der Schulzeit, das erzählen ja viele, weißt du, so die in diesen Berufen sind, wie zum Beispiel in Schauspielerei oder auch in der Musik oder so, die dann erzählen, also ich habe ja hier schon mit meiner Bürste vorm Spiegel gesungen, da war ich 3, sondern das hat sich bei dir wirklich relativ spät erst entwickelt.
Ja, es hat sich herausgeschält. Mhm. Also So eine Grundveranlagung hast du garantiert. Ich habe früher ja auch auf der Baustelle gearbeitet und auf Baustellen gibt es ja diesen Trend des Richtfests. Also der Bauherr gibt ein Richtfest und es gibt auch einen Richtspruch. Und irgendwann hat sich das ergeben, oh, das könntest du machen. Also das war schon so mit Publikum, aber nie so, dass ich mich davon so sehr angefixt gefühlt hätte, dass ich sage, ja, ich muss auf die Bühne.
Ja.
Das ist tatsächlich dann mit dieser Fernsehproduktion erfolgt.
Und dann bist du im Nachklapp, dann erst hast du die Schauspielschule gemacht?
Ja, also ich habe dann mal geschaut für mich, wo geht denn da die Richtung hin, wie könnte denn das sein? Und dann habe ich mich mal als Komparse beworben, ich glaube, das war Sturm der Liebe.
Ja. Ich schaue ja solche Sachen nicht, ich muss es echt gestehen, ich bin jetzt hier wirklich niemand, der diese Serien guckt, aber ich glaube, das ist eine relativ erfolgreiche Serie, gell?
Ja,
ARD oder,
aber da hast du als Komparse nichts davon, weil du bist ja dem Department der Ausstattung zugeordnet. Aber es war so der Smell von dieser Branche, das ist so, hat mich dann noch mehr angefixt. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, mit so einer Komparserie, da kommst du zu nichts. Da ist sogar das Catering anders. Zumindest damals, heute ist der Unterschied nicht mehr so groß, aber damals war es so Brezel und Kaffee schwarz und die Schauspieler bekommen was Richtiges.
Ich dachte, da muss man seine Brotzeit selber mitbringen.
Ja, kommt auf die Produktion drauf an. In dem Fall gab es tatsächlich was. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, ja, eine Schauspielschule zu besuchen. Da gibt es in München eine Schauspielschule, die eine nebenberufliche Ausbildung anbietet, weil ich für die staatlichen Schulen schon alle viel zu alt war.
Ah, okay, gibt es da eine Altersgrenze?
Das machst du eigentlich als Junge.
Okay.
Nach deinem
Aber wie gemein eigentlich und wie diskriminierend? Ich meine, ja, hat das immer nur mit der Jugend zu tun, dass ich irgendwie Schauspieler oder Schauspielerin
nicht,
werden darf?
Ob es heute noch so ist, das kann ich nicht sagen. Ich kann jetzt bloß von meinem Zeitpunkt von vor 15 Jahren sprechen.
Ja.
Damals war ich einfach zu alt. Und für die nebenberufliche Ausbildung war es ja ein guter Weg eigentlich ist, weil du deinen, ich sage jetzt mal, Brotjob ja nicht aufgibst.
Ja,
das heißt,
ist ja auch ein Risiko.
Genau, ist ein Risiko, du kannst auch deine Miete weiter bezahlen. Du musst es halt mit persönlichem Einsatz machen. Das bedeutet, du gehst während dieser dreijährigen Ausbildung von Montag bis Donnerstag in die Arbeit und hast dann von Freitag, Samstag, Sonntag Blockunterricht. Donnerstagabend hat es begonnen.
Oh, das ist tough.
Das ist tough.
Ja.
Und im Sommer hattest du einen Sommerblock, der eigentlich wie in alten Schulzeiten war. Du bist also morgens in die Schule, dann ging es los mit in dem Fall Aikido fürs Körpertraining, Gesangstraining, Sprachtraining, Rollenarbeit, was du alles so hast. Und das intensiv 14 Tage und das Ganze über 3 Jahre.
Und musst du das auch selbst finanzieren? Wahrscheinlich kostet die Schule, oder?
Du finanzierst es selber.
Mhm. Heftig. Ich muss diesen Gedanken jetzt hier nochmal fortsetzen mit dem Alter, weil das stört mich irgendwie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja manchmal das Gefühl, Oder nicht manchmal eigentlich. Du, wenn wir uns die Schauspieler, Schauspielerinnen anschauen, die werden ja oft im Alter noch viel besser und viel authentischer. Und ich meine, wer kriegt schon mit 20 einen Oscar? Weißt du, was ich meine? Im Endeffekt ist das ja auch eine Reise. Und ich denke auch, dass die meisten Menschen ja auch durch ihre Lebenserfahrung und weißt du, so das, was sie so prägt und auch geformt hat, manchmal so einen ganz anderen Charakter, weißt du, so auch darstellen können.
Ja, aber ich denke, es macht, ja, ich denke, es macht durchaus Sinn, in frühen Jahren damit zu beginnen.
Ja, weil?
Weil du mit dem Beruf mitwächst und reifst.
Okay, also das heißt, so wie man es eigentlich in den meisten Ausbildungen hat, ne, du studierst ja auch, da bist Richtig. Du jung und dann erst hast du deine Berufslaufbahn vor dir.
Genau, und es ist keine einfache Laufbahn. Also als Schauspieler, es ist entgegen der landläufigen Meinung durchaus auch ein harter Job.
Nee, also ich bin mir davon, total überzeugt bin ich davon, dass das ein harter Job ist. Wie gesagt, das passt jetzt ganz gut zu den Fragen, die ich mir hier auch so ein bisschen aufgeschrieben habe. Also wie gesagt, wir haben jetzt ja schon mal drüber gesprochen, dass du da relativ spät dazu gekommen bist und warum das eben so war, ne? Dass du einfach für dich entschieden hast, du bist da an dem Punkt in deinem Leben, wo du dir überlegt hast, was gibt's denn noch alles für mich? Ja, das ist das eine. Was mich da aber auch interessiert hätte an dem Punkt ist, was hast du dafür alles aufgegeben? Weil ich glaube, das passt da hier ganz gut dazu, wenn du sagst, ne? Also das ist ja jetzt auch hier ein Job, der einem viel abverlangt, ja.
Du verlässt oder du wirst auch verlassen von Teilen deines Freundeskreises.
Okay.
Ganz klar. Dein Freundeskreis verändert sich, weil deine Wochenenden stehen auch nicht mehr zur Verfügung. Du bewegst dich auch von deinem bisherigen Kreis einfach weg. Du veränderst dich. Und mit jeder Veränderung ist es auch so, dass Leute und Menschen zurückbleiben.
Also auch von deiner Alltagsroutine natürlich.
Natürlich, ne? Ja. Ganz klar. Und du wirst auch von verschiedenster Seite schräg begutachtet, weil du machst etwas, was nicht alltäglich ist. Und in vielen ist vielleicht auch der Wunsch gewachsen, ja, ich möchte mich auch mal aus meinem normalen Trott wegbewegen, ich hätte gern was anderes gemacht, aber bei mir haben die Umstände es nicht hergegeben. Oder ich
Und die meisten nicht trauen sich nicht.
Genau, ja, es ist eine Frage des Trauens.
Ja.
Und da ist es schon so, dass da in gewisser Weise dann auch eine Entkoppelung stattfindet. Ja, also mein Freundeskreis hat sich definitiv verändert dadurch.
Kann auch sein, dass man das manchmal selber auch ein bisschen ausstrahlt, weil man ja auch andere Interessen dann hat. Ne? Und wie wir wissen, ich würde mal sagen, bei den Freundschaften, die nicht die wahre Tiefe haben, weißt du, die wirklich so das Herz haben, da ist es ja oft so, dass das so gemeinsame Dinge sind, weißt du, die man halt in der Freizeit miteinander macht.
Man muss vielleicht den Begriff Freund oder Freundschaft dann anders definieren.
Genau.
In der Abstufung, das ist eine Bekanntschaft, eine gute Bekanntschaft und so weiter und so fort. Ja, da gebe ich dir recht, da bin ich bei dir. Freunde habe ich vielleicht eine Handvoll. Also ich bin keiner, der damit hausiert und sagt, ich habe hunderte von Freunden und davon habe ich 90 ehrlich, verloren.
Das ist auch ein Schwachsinn. Also wenn man eine Handvoll richtig gute Freunde hat, ist man finde ich, gesegnet,
Die sind alle geblieben.
Genau. Und der Rest ist, also wie gesagt, ich meine, das ist ja immer ein Kommen und Gehen, weil ein Leben ist jetzt nie, weißt du, so, dass das straight irgendwie ohne Veränderungen stattfindet. Auf jeden Fall kann ich jetzt das nicht behaupten. Ja.
Da gibt es für mich genau zwei Keywords. Das sind Leben ist Veränderung und Flexibility is the key.
Yes.
Definitiv, das Indeed. Ist einfach so. Und ja, es kamen schon Stimmen, es haben die auf dich gewartet, weil die auf dich warten würden. Wer braucht jetzt noch einen wie dich?
Aber da schwingt ja schon die Eifersucht mit.
Ja, klar.
Oder?
Ja,
oder auch so der eigene Zweifel, ne? Was du ja gerade schon so, so richtig gesagt hast, dass man eigentlich weiß, dass viele von uns ja selber noch ihre Wünsche in sich tragen und sich einfach nicht trauen, sich zu verändern, ja, weil sie lieber in ihrer Komfortzone bleiben. Ja,
es sind vielleicht auch äußere Umstände. Du hast dir vielleicht deine Wohnung gekauft, dein Haus, dein Auto, dein Pferd, was weiß ich, und du hast dementsprechende Verpflichtungen. Da ist die Frage, bist du bereit, das aufzugeben?
Ja, aber es ist auch die Frage, macht es dich wirklich glücklich? Ne? Weil man ja immer Frage, denkt, wenn ich jetzt hier so meine To-Do-Liste abgearbeitet habe, ne, wenn ich diesen Job habe, wenn ich dieses Haus endlich gebaut habe, wenn ich dieses neue Auto habe,
wenn.
Dann macht mich das happy und dann habe ich es und schaue da drauf und merke eigentlich, das wahre Glück sitzt ja in mir drin, ja,
genau,
in mir selber.
Hat nichts das hat mit nicht, dem materiellen
genau,
zu tun.
Genau.
Und es ist, da kann ich, also ich habe auch Vorstellungen gespielt, da sitzen 5 Leute im Publikum. Auch bei der Lesung jetzt mit Bernhard und Wir waren in Bad Tölz im Rathaussaal. Es war kurz vor Weihnachten. Es waren wahnsinnig viele Veranstaltungen zeitgleich. Wo sollen die Leute noch hingehen? Und dann sitzt du vor einem Saal, wo 14 zahlende Gäste drin sind. Ja gut, dann ist die Frage, gehst du deprimiert nach Hause? Nein, tust du nicht, weil du machst das Beste draus. Und es ist eigentlich eine total witzige Lesung gewesen.
Total sowohl schön.
Für uns, wie auch fürs Publikum, weil die haben wir uns nicht rangeholt. Also die letzte Reihe, da braucht keiner Sitznetz.
Ja, also es war eigentlich so im Wohnzimmer, gell?
Ja, und dann fahren wir dann nach Hause und du stellst, für mich stelle ich dann schon so fest, eigentlich war es auch da ein toller Abend.
Ja, du hast halt einfach nur wenig verdient. Das kommt ja dann dazu, wenn du nur 14 Leute hast, die bezahlen, oder?
In dem Fall tatsächlich eine Festgage vereinbart.
Okay, sehr gut. Gott sei Dank.
Aber ja, du hast Abende, wo du in deinen Geldbeutel danach schaust und feststellst, naja. Aber wenn ich das jetzt mit den rationellen Dingen betrachte, dann dürfte ich diesen Beruf nicht machen, weil du bringst sehr viel Vorleistung, um dort arbeiten zu dürfen. Und ich benutze hier das Wort dürfen ganz bewusst.
Mhm.
Kollegen, die vielleicht viel drehen, für die ist es irgendwann vielleicht ein Muss, für mich ist es immer noch ein Privileg.
Mhm.
Und ich gehe sehr viel in Vorleistung, ob das Recherche der Figuren ist, dann die normalen Doings, wie du gehst ins Kostüm, du gehst zur Textprobe, du machst Veränderungen mit.
Oder auch die Castings, du musst ja erstmal auch auf den Text lernen, oder? Und,
ja.
Und die Rolle ein bisschen, dich damit identifizieren und dann gehst da hin und dann heißt es nein, danke, hast ja auch schon wieder Zeit investiert.
Damit musst du umgehen und damit musst du für dich auch lernen umzugehen, dass es ja vielleicht gar nicht an deiner Person liegt, sondern an der Figur, die du präsentiert hast, dass es aus welchem Grund auch immer einfach nicht passt. Du kannst es nicht nachvollziehen, warum es so ist. Das liegt in Händen der Entscheider, Entscheiderinnen, die in dir was sehen oder eben nicht.
Das ist hier gerade ein spannender Punkt, weil das ist nämlich auch etwas gewesen, was ich mir hier notiert habe, weil ich mir da oft darüber Gedanken mache, also hinsichtlich dieser Berufe, ne, wie Schauspiel oder Model oder auch als Musiker, dass du versuchst, ne, ein Label zu kriegen oder überhaupt bekannter zu werden oder so mit deinem bisschen, was du machst, dass du im Endeffekt ja dir da einen Beruf ausgesucht hast, wo du eigentlich stetig in einer Bewertung bist, also wo du dich auch wirklich immer in dieser Bewertung befindest. Das heißt einmal in der Bewertung, dass du ja ein Engagement suchst. Das heißt, da sitzt jemand, der hat eine Vorstellung, ne, wie er die Rolle besetzen möchte, dann kommst du und entweder passt du da jetzt rein oder nicht. Aber es ist ja auch eine Form von Bewertung.
Ja.
Ne? Also du musst dich da bewerten lassen, ja, weil du hast es nicht selber in der Hand.
Nein.
Solltest du die Rolle bekommen, ist es ja auch so, du spielst es, hast da wahrscheinlich auch so einen gewissen Druck, ne? Also wie wirkt das oder wie kommt das rüber? Und bist da ja auch wieder in der Bewertung, das heißt in dem Moment, wo du es machst, zum Beispiel in der Bewertung vom Intendanten oder vom Regisseur oder was auch immer oder von den Kollegen. Ja? Und wenn das Ding dann im Kasten ist oder eben auf der Bühne, bist du in der Bewertung von den Zuschauern.
Richtig.
Ja? Wie hält man, ganz ehrlich, das frage ich mich wirklich, wie hält man diesen Dauerdruck eigentlich aus? Dass du dich als Person eigentlich ständig bewerten lassen musst.
Sie bewerten ja nicht mich als Person, sondern die Figur, die ich ihnen zeige.
Ja, das schon, aber das macht doch auch was mit dir persönlich, Fritz. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass an einem das so abprallt. Also ich habe auch, also nur um das mal zu sagen, ich habe diese Gespräche auch schon öfter geführt. Ich habe auch eine sehr, sehr gute Freundin, die ist Musical-Darstellerin und ich weiß, wie geknickt die oft ist, wenn die sich zum Beispiel auch eine Rolle sehr wünscht und da alles reinlegt und kriegt dann zum Beispiel die Rolle nicht oder so. Also
ja,
das macht schon was auch mit
natürlich,
ihr.
Natürlich, natürlich. Du kannst diesen Schutzschirm nicht immer aufrechterhalten. An was liegt es? Liegt es an mir? Warum liegt es an mir? Diese Fragen kommen zwangsläufig. Und das ist ein Arbeitsprozess, wo du dann sagst, ja, okay.
Weil weißt du, was ich meine? Du kannst doch nicht immer dann sagen, ja gut, dann haben es halt jetzt mich so als Typ nicht gewollt oder so, weil ich habe mein Bestes gegeben und ich bin total überzeugt von mir. Ne? Also
nein,
ich bin hier der
sagte,
Beste eigentlich.
Es durchdringt
so.
deinen Schutz auch und es trifft dich natürlich, ganz klar. Wobei, natürlich, für mich schlimmer ist, wenn das Publikum mich jetzt auf der Bühne ausbuhen würde.
Ja, der direkte Dialog wäre jetzt nochmal was anderes, als wenn du für eine Rolle nicht gecastet wirst.
Ja.
Ne?
Mhm. Du bekommst ja beim Theaterspielen ein ganz anderes Feedback, weil das bekommst du gleich und unmittelbar.
Ja.
Also auch kein Applaus ist eine Form von Kritik.
Natürlich. Also ich glaube, es gibt ja nichts Dramatischeres, oder?
Aber es ist mir bisher Gott sei Dank erspart geblieben. Aber ja, kein Applaus ist auch eine Form von Kritik. Wenngleich wir da bisher ganz gut durchgekommen sind, ja. Du kannst die Reaktionen des Publikums oft nicht einschätzen. Auch wenn du spielst und auf der Bühne stehst, bekommst du ein bisschen was mit von unten aus dem Zuschauerraum. Und da darfst du eigentlich gar nichts drauf geben. Den Applaus gibt es hinterher und es gibt ihn eben nicht. Aber die Interaktion mit dem Publikum, das ich merke an der Stelle, haben sie letztes Mal gelacht, jetzt lachen sie da nicht. Was habe ich falsch gemacht? Den Gedanken musst du von dir strecken. Das bringt nichts.
Ist das so easy?
Im Zeitpunkt des Spiels läuft es in einer anderen Ebene, weil ich ja nicht Fritz Scheuermann bin. Wenn ich also Qualtinger spiele, bin ich die Figur, die Herr Qualtinger geschrieben hat. Und dann läuft es im Hintergrund. Ja, es passiert dann schon, dass ich es reflektiere und frage, komisch, was war da diesmal anders? Aber das löst sich dann auch wieder auf. Das ist verpufft, genauso wie das letzte Wort im Theater verpufft irgendwann und dann ist die Vorstellung beendet.
Applaus ist ein gutes Stichwort, weil wenn wir jetzt da wieder zurückgehen, wo wir jetzt gerade waren, weißt du, in dem Bewerten, ja, und oder in dem sich bewerten lassen von anderen, ja, also du wirst ja quasi vom Außen betrachtet, begutachtet, ja, bewertet in Anführungsstrichen, dann ist ja der Applaus zum Schluss, ist ja im Endeffekt eine Reaktion, die du dir ja wünschst und erhoffst für das, was du da, ne, gegeben hast. Kann ja keiner jetzt sagen, dass er das nicht möchte, der auf der Bühne steht. Also der hofft ja auf den Applaus zum Schluss. Pass auf, und ich sage jetzt auch, wohin ich möchte.
Ja.
Wie stark ist da der Wunsch nach dem Außen, nach der Anerkennung? Weißt du, wo ich hin möchte?
Ja.
Weil das ist für mich schon so eine Form. Wenn ich mich jetzt eben wirklich auf die Bühne stelle,
ja,
dann habe ich schon das Gefühl, dass ich die Anerkennung von außen mir wünsche und dass ich die irgendwo brauche. Ja? Da stellt sich für mich auch wieder die Frage, wo ist das Defizit? Weißt du, was ich meine? Dass ich zum Beispiel jetzt in meinem Privatleben nicht habe oder ich so in mir, weißt du, so du jetzt ganz privat, du Fritz Scheuermann, weißt du, so
ja,
wirklich so ganz für dich alleine in deinem Kämmerchen, wenn das Licht aus ist, also nur du.
Ja.
Kannst du da sagen, ist mir jetzt nicht so wichtig, mache jetzt einfach das, weil ich mir das ausgesucht habe und weil ich Bock habe, nur zu spielen? Oder brauche ich diese Anerkennung?
Man ist natürlich exaltiert, wenn man diesen Beruf macht.
Mhm.
Das ist ganz klar. Wenngleich ich natürlich meine Agentin ermahnt mich immer vor Vorstellungen, halte den Applaus aus und wenn sie klatschen, geh wieder raus.
Weil?
Weil es für mich am Anfang, okay, die klatschen, ich habe meine Vorstellung gegeben, sie sind wunderbar, sie sind alle zufrieden. Garderobe, danke.
Servus.
Ihr habt bezahlt, ich habe meine Leistung gebracht, das ist gut. Dass ich dann nochmal rausgehe und vielleicht nochmal rausgehe oder der Kollege mich dann nochmal in der Hand mit rausnimmt, war für mich auch ein Lernprozess.
Mhm.
Also ich musste damit lernen, umzugehen, ja.
Okay, also mit Anerkennung auch. Auf der einen Seite wünscht man sie sich und dann ist sie da.
Wenn sie dann da ist, ja, dann...
Das ist fast zu viel.
Okay.
Da kann ich dir aber folgen, weil ich das auch weiß. Also wie gesagt, ich stehe zwar nicht auf der Bühne, aber ich bin ja jetzt ja auch eine Person, die viel in der Öffentlichkeit ist und die zum Beispiel jetzt auch Dinge macht, die in der Öffentlichkeit publik sind, ja, wie meine Magazine,
ja,
oder Bücher oder so. Und ich bin auch auf Instagram jetzt auch jemand, der ein oder andere irgendwie bekannt ist. Und ich werde auch manchmal angesprochen eben,
ja,
ja, in der Öffentlichkeit. Und ich selber denke mir dann immer so, oh Herr, lass unter mir ein Loch aufgehen, ja. Weil auf der einen Seite freue ich mich zwar darüber, über diese Anerkennung. Und auf der anderen Seite ist mir das unglaublich unangenehm in dem Moment, ja. Weißt du, so der, in Anführungsstrichen, der Applaus. Ja, also das kenne ich schon auch, das Gefühl.
Ja, also wenn mich jetzt jemand auf der Straße anspricht oder es gibt Autogrammwünsche, da habe ich überhaupt kein Problem damit.
Ja, die habe ich auch nicht.
Das steht den Leuten tatsächlich auch zu. Weil wenn sie mich nicht sehen wollen, hätte ich nichts zu tun. Das,
ja,
es steht für mich in einem direkten Zusammenhang.
Genau.
Und da verstehe ich jetzt auch Kollegen nicht, die dann sagen, entschuldigen, hier völlig privat.
Ach, Schwachsinn.
Ich kann Ihnen leider kein Autogramm geben, es tut mir so leid.
Ja, fuck, das kenne ich auch.
Lebst du.
Ja, natürlich. Du, das ist ja bei mir auch so. Ich bin ja auch davon abhängig, dass Leute meine Bücher kaufen und mein Magazin lesen.
Und dafür lesen. Steht, ja, Ihnen ein Teil zu, dass ich mich ihnen widme. Natürlich bis zu einer gewissen Grenze,
ja.
Die gibt es immer. Aber grundsätzlich, ja, wenn ihr einen Autogrammwunsch habt, dann erfülle ich ihn.
Voll schön.
Das ist einfach so. Und daheim ist daheim, als ich da noch öfter in Erscheinung trat, als Frankie Brettschneider, eine feste Nebenrolle. Die haben einmal im Jahr einen Fantag. Und diese Fans reisen teilweise aus Berlin und weiter weg an.
Ah, das hast du mir erzählt.
Das kannst du nicht, die kannst du nicht enttäuschen.
Ja.
Da kannst du nicht sagen, ja, ich bin jetzt durch und ich habe jetzt keine Lust und was weiß ich. Das ist halt einfach Teil des Geschäfts.
Das gehört auf jeden Fall dazu.
Und die sind alle, das sind Hardcore-Fans. Die Fans dieser Serie sind Hardcore-Fans.
Ja, aber davon lebt das ja auch. Und
davon lebt es,
ja.
Natürlich.
Ja.
Ganz klar.
Und da muss man auch respektvoll damit umgehen.
Finde ich auch. Und das steht eben zu. Und ich bin auch jemand, der zum Beispiel nach Vorstellungen... Und ja, wenn du einen Monolog hältst, der knapp über eine Stunde geht und der Kollege seinen Teil noch dazu beisteuert, schaffen wir also gut über eine Stunde mit Qualtingers Der Herr Karl zum Beispiel, da bist du geplättet. Da bist du eigentlich durch.
Ja.
Und trotzdem nehme ich mir die Zeit mit den Leuten, sofern sie denn noch da sind, wenn ich mich also umgezogen habe und wieder die Figur verlassen habe, durchaus noch zu sprechen.
Man kann natürlich sagen, das sollte einem selbstverständlich sein, aber wenn dir das wichtig ist, dann spüren das die Menschen ja auch.
Es ist mir tatsächlich wichtig, weil ich da ein unmittelbares Feedback bekomme.
Ja.
Es ist schon so, dass also Leute bei Vorstellungen waren, die dann sagen, ja, also ich habe den Herrn Qualtinger in München damals in der Residenz persönlich gesehen. Kann Ihnen sagen, das machen Sie großartig.
Ja.
Das bekomme ich nur, wenn ich tatsächlich dann auch ins Foyer gehe und sage, wie war es, hat es Ihnen gefallen, war schön.
Aber das ist auch das, was für mich das Theater so eindrucksvoll macht, dass du einmal natürlich die direkte Reaktion siehst, ja, aber ich habe das mal einem Freund von mir auch gesagt, der Schauspieler ist, das Schöne an eurem Beruf ist doch eigentlich, dass du anderen Menschen einen Abend bescherst, den sie so schnell nicht vergessen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe auch gerne ins Kino. Und es gibt auch Filme, die nachhallen und die mich irgendwie, weißt du, so ein bisschen beschäftigen. Aber ich kann dir noch ganz genau sagen, wann ich wo im Theater war und was ich angeschaut habe und wie dieser Abend war. Ich habe nicht zu meinen Kinofilmen die gleiche Beziehung. Ich meine, da weiß ich es vielleicht auch noch, wann ich was angeschaut habe. Aber weißt du, das fühlt sich anders an.
Das Theater ist unmittelbar.
Es ist wirklich so.
Und ich spiele am liebsten in Häusern, in denen das Publikum direkt bei dir ist.
Ja.
Also ich hatte jetzt einen Auftritt im Hoftheater in München. Ein kleines, aber sehr feines Haus. Und da sitzt die erste Reihe an deinem Bühnenrand. Und du kannst ihnen ins Gesicht sehen. Und das liebe ich. Diese Häuser liebe ich. Die sind so eng, so intim. Und trotzdem sind 100 Leute drin, aber es ist halt auch einfach eine andere Interaktion möglich.
Ja, es menschelt.
Es menschelt,
ja.
Genau. Es menschelt einfach. Und ohne Menschen geht es halt nicht. Und ich mag gern Menschen und ich kommuniziere gern mit Menschen. Ich lasse sie vielleicht nicht immer ganz ran. Ich mag auch keine großen Menschenansammlungen. Ja? Da muss ich mich jedes Mal ein bisschen überwinden. Aber so Kommunikation mit Menschen ins Gespräch kommen, im Café, egal wo, einwandfrei, kein Problem.
Ich möchte noch mal kurz dahin reinbohren, wo ich vorhin nicht weitergekommen bin. Weil in mir war ja auch immer ein großer Wunsch Richtung Bühne und Schauspiel, weil meine Mama eben Schauspielerin ist und ich auch in einer Familie groß geworden bin, wo viele Schauspieler waren. Und ich habe das immer so mitgekriegt und hatte auch den Wunsch und habe natürlich auch in der Schule, stand ich auf der Bühne und so weiter. Und meine Mama hat es mir so ein bisschen ein Stück weit ausgeredet, weil sie halt immer gesagt hat, sie hat ihre halbe Jugend im Endeffekt aus dem Koffer gelebt, ja, weil sie halt nicht nur in München Engagements hatte, sondern einfach deutschlandweit bis in die Schweiz. Und für sie das oft recht schwierig war, da das alles unter einen Hut zu kriegen, ne? Auch als Frau, so mit Familie und Kind und allem. Das war das eine. Und ich weiß auch noch, ich kann mich an ein Gespräch mit meinem Onkel erinnern, der auch viel gespielt hat, auch Weiß-Blaue Geschichten und solche Sachen. Also der sehr ähnlich gespielt hat wie du, ne, so auf diesem Level. dass für ihn das schon oft schwierig war, eben auch so mit diesem Thema, wie komme ich im Außen an, ja, und auch so mit den Menschen insgesamt, weil er hat auch von seinen Drehs zum Teil erzählt, da ist man wie eine große Familie, ja und hängt alle aufeinander und jeder unterstützt auch so den anderen und kaum ist der Dreh zu Ende, ist es wirklich vorbei und keiner interessiert sich mehr für den anderen.
Du verfolgst ein Produkt. Du möchtest mit deinem Teil dazu beitragen, dass dieses Produkt so gut ist, wie es nur geht. Und da arbeiten alle darauf hin. Und ja, du sitzt abends an der Hotelbar, ja, du trinkst und danach trennen sich diese Wege.
Ja, oder auch nach dem Dreh dann, jeder macht was anderes. Ja, und dann wurde dann noch groß erzählt und wir bleiben in Kontakt und dies und jenes, nö. Nein. Und das hat ihn schon immer dann regelmäßig auch wirklich in ein Loch gezogen, weil er sich dann, weißt du, der war menschlich so ganz anders gestrickt. Das war, weißt du, mehr so eine... Das war einer so, eine Hand, ein Wort, weißt du, so.
Ja, kannst
oder ein
du
Mann,
sein.
Ein Wort.
Das kannst du sein, das schadet grundsätzlich fürs Leben ja mal überhaupt nicht. Aber ja, jeder schaut, wo er bleibt, das ist so. Da muss er schauen. Und die nächste Produktion führt uns halt nicht mehr zusammen, die führt uns auseinander und du kannst nicht mit jedem Kontakt halten. Die Frage ist, wie nah lässt du Leute an dich ran? Was gibst du preis, wo gehst du eine vermeintlich enge Beziehung ein oder du weißt einfach, ja, es ist eine Produktion, da bin ich jetzt mal ein paar Tage. Mir passiert es ja nicht, dass ich jetzt halt ewig in einer Produktion hänge, sondern es sind so 2, 3, 4 irgendwas Drehtage und dann löst sich das für mich schon wieder raus. Auch in so Serien, wo ich eine Gastrolle habe, da löst sich das dann nach einer gewissen Zeit ja wieder auf. Ich bin dann nicht so intensiv drin, beziehungsweise ja, ich halte meinen Kontakt und es ist immer eine Frage, was gibt man selber und was bringen andere. Und dann dezimiert sich diese Anzahl der Menschen, mit denen du weiterhin Kontakt haben wirst, ganz automatisch.
Ja, ja. Ich meine, ich selber habe ja die Erfahrungen auch selbst gemacht. Ich habe ja eine Zeit lang als Szenenbildnerin gearbeitet, habe bei 3 Kinofilmen, habe ich eben Szene gemacht. Da bist du du bist die Erste, die am Set ist und die Letzte, die geht. Also es war ein Knochenjob und das halt dann auch nicht nur ein paar Tage, sondern es war jeweils immer so 3 bis 4 Wochen, diese Drehs. Es war erstens sehr, sehr anstrengend. Ich habe die Zeit zwar sehr genossen, weil ich eben auch so dieses, weißt du, so, ich sag mal so, wie ein fahrendes Volk, ja. Also ich fand das cool und es waren auch so unterschiedliche Menschen und Charaktere und das war wirklich, es war eine spannende Zeit. Aber wie gesagt, ich habe das genauso, wie mein Onkel eben dann auch erfahren, danach ist echt Schluss, die Bus. Jeder macht halt seins.
Ja.
Und für mich war das aber auch sowas, wo ich mir dachte, nee, damit komme ich wirklich nicht gut zurecht, weil ich bin auch so jemand, der so beständig ist und eigentlich da so ein bisschen mehr Commitment braucht.
Aber jetzt vergleichen wir es mit einer normalen Firma.
Mhm.
Das sind auch nicht deine Freunde.
Nee, ich passe auch in keine normale Firma rein, glaube ich, bin ich auch nicht.
Und das sind nicht deine Freunde. Und wenn du heute ein Unternehmen verlässt, was ich ja irgendwann getan habe, dann bleiben dir von diesen Menschen, mit denen du sehr viel Zeit verbracht hast, so klassischerweise 9-to-5, wer bleibt dir, nachdem du gegangen bist?
Das ist ein wahres Wort, Fritz. Es ist wirklich so.
Einer oder zwei?
Ja.
Vielleicht?
Ja. Also bei mir waren es immer mehr, ich bin da wirklich ehrlich. Ja, so.
Und das hast du beim Film auch, nur da hast du es wie immer bei so Berufen in konzentrierterer Form, weil das Produkt in kürzerer Zeit fertiggestellt wird und du in der Zeit intensiver zusammenarbeitest. Aber wenn sich das auflöst, und da löst sich ja in der Regel eine ganze Gruppe auf, bleiben genauso viele Leute übrig wie, du bist jetzt irgendwo, keine Ahnung, Firma XYZ und du gehst da raus. Es liegt halt daran, die anderen bleiben zurück. Dort bleiben keine Menschen zurück, sondern sie gehen halt andere Wege.
Da gebe ich dir recht. Wenn ich jetzt aber an meine eigenen Drehs denke, fand ich das schon bemerkenswert, wie schnell man auch bei vielen Menschen da so in die Tiefe kommt. Also ich habe schon das Gefühl, es ist ein großer Haufen an Emotionen auch. Ja? Also man unterhält sich auch oft sehr deep, weißt du, so über seine Feelings, über sein Leben, man tauscht sich aus. Das machst du jetzt auch nicht in jeder Firma oder mit jedem Kollegen, weißt du, was ich meine? Also im normalen Berufsfeld ist das, finde ich, noch mal ein bisschen anders. Aber ich denke mal, in so Kreativberufen findet man vielleicht auch manchmal, weißt du, so viel schneller in so eine
Ja, du gibst so ja auch Richtung. Viel mehr Preis wie jetzt in einem normalen Beruf.
Genau.
Das bringt der Beruf des Schauspielers ohnehin mit sich.
Genau.
Aber ich sage jetzt mal, in einem normalen Unternehmen das jetzt. Ich will jetzt hier keine Menschen beleidigen, aber Jürgen Schremp, dieser Daimler-Chrysler-Manager, hat mal das Unternehmen, in dem er ja Vorstand war, als Bullshit-Castle bezeichnet.
Kein Kommentar.
Kein Kommentar, aber ich denke, in dieser Unternehmensform triffst du dich auch in den Kaffeeküchen und sprichst dein Familienleben vom Wochenende durch und sprichst...
Natürlich. Du hast immer deine Kolleginnen oder Kollegen, genau, mit denen du dich natürlich auch privat austauscht.
Das überhaupt liegt daran, kein Thema, dass wir alles Menschen sind. Ja. Und wir wollen ja das, und deswegen gibt es Film und Fernsehen und Theater, wir wollen das hier erleben und erzählen.
Ja. Ja, wir brauchen ja auch die Gemeinschaft.
Ja, wir brauchen die Gemeinschaft. Ja. Und darum funktioniert Schauspiel, und Theater ist wahrhaftig, und Theater wird auch in meinen Augen auch mit KI weiterhin überleben, weil Theater wahrhaftig ist.
Ja.
Es ist echt.
On the point.
Es ist einfach echt. Und das Theater kann mit ganz wenig Requisiten ganz viel transportieren.
Ja, der Mensch Emotion, ist ja derjenige, genau, der es transportiert.
Wenn das Publikum merkt, dass das wahrhaftig ist, dass es ehrlich ist, dass es so gemeint ist, geht sie mit dir auf die Reise mit.
Genau, das ist ja, du weißt ja, ich bin ja ein irrer Musiknerd, ne? Mhm. Da ist ja das Gleiche, wenn ein Song das transportiert oder der Künstler, der Musiker, die Musikerin das transportiert, wenn das ehrlich ist, dann wenn das authentisch ist, genau, dann trifft es mich mitten rein. Alles andere, was kommerziell ist, geht bei mir da rein, genau, oder raus.
Dann bist du beim seichten Song, den man halt produziert, weil mir irgendwas raushauen müssen, damit halt irgendwie ein Klick.
Genau, ohne mich, vielen Dank. Ja.
Aber wenn der Künstler das ernst und ehrlich meint, trifft er dich und nimmt dich mit, und vielleicht bleibst du dann auch bei dem hängen, bis er einen Punkt erreicht hat, wo er etwas macht, was dich einfach nicht mehr trifft.
Ja. Was bewegt dich, Franz? Also auch privat. Magst du darüber reden? Gibt es was bei dir, also was dich zum Beispiel ganz tief innen drin bewegt oder berührt? Das kann jetzt sowohl positiv wie negativ sein.
Gute Frage.
Was erreicht dich?
Was erreicht mich? Ich bin grundsätzlich wahnsinnig neugierig. Und wenn mich was anfixt, ist es jetzt die Schauspielerei oder irgendwas anders, dann erreicht mich das, wenn du diese Frage in diese Richtung meinst. Was kann mich bewegen, etwas zu tun?
Bei mir ist es zum Beispiel ein Song, der bringt mich in Euphorie oder der bringt mich zum Weinen, ja, weil er mich irgendwo zutiefst berührt.
Ja, das passiert mir auch. Also bei bestimmten Songs, die mich berühren, wecken Erinnerungen in mir. Mhm. Und da assoziiere ich Bilder damit. Mhm. Und ja, gibt es verschiedene. Gibt auch Künstler, die ich sehr verehrt habe, die mich nach wie vor auch berühren, wenn ich ihre Lieder höre. Es gibt aber auch welche, wo sich die Zeit so verändert hat, dass ich für mich festgestellt habe, naja gut, der trifft mich gar nicht. Der löst in mir nichts mehr aus.
Spannend, weil ich habe erst gestern eine Freundin getroffen, und wir sind ja jetzt so ein bisschen in Anführungsstrichen in den Wechseljahren. Also ich werde jetzt im Mai 50. Also ich fühle mich noch nicht wie in den Wechseljahren, aber ich meine, das kommt. Sie ist ein bisschen älter als ich, Mitte 50, also die merkt das schon. Und wir stehen also quasi so in der Mitte, sagen wir mal, so unseres Lebens, je nachdem, wie alt wir werden. Aber so fühlt sich's gerade an, in der zweiten Mitte quasi oder in der zweiten Hälfte.
Habe ich schon überschritten.
Ja. Ich habe jetzt jetzt habe ich ganz schön rumgeeiert, um irgendwie meinen momentanen Stand im Leben da irgendwie zu beschreiben. Wie auch immer, wir haben festgestellt beide, dass wir so wahnsinnig sentimental sind, so seit ein paar Jahren. Also, und wirklich so, was du jetzt auch gerade so erzählt hast, im Hinblick unserer Jugend. Ja, dass man, weißt du, so auf die Jugend zu blicken, jetzt gar nicht mal so wehmütig, ach, jetzt bin ich schon so alt und das war mal, sondern dass wir uns halt auch wahnsinnig gerne einmal an diese Zeit erinnern, aber dass wir uns damit noch mehr verbunden fühlen als in der Zeit, wo wir wirklich deutlich jünger waren. Geht es dir da auch so?
Ja, das ist natürlich der Blick zurück, der verklärt ist. Also es passiert mir dann schon, wenn irgendwo eine alte Serie läuft und du klickst dann so rein und denkst so, oh ja, stimmt. Ja, genau. So war das.
So war das damals.
So war das, genau. So war das. Schon, dass es nicht mehr so ist. Die Frage ist, gibt man sich dem Gedanken weiterhin und durchsucht seine Gefühlswelt, ja? Und dann kann es schon sentimental auch werden, ja?
Ja.
Das können auch Gerüche sein,
Total.
Geschmäcker.
Ja, unbedingt.
Also ich war letztes Mal, das hört sich blöd an, habe ich mal den Geschmack meiner Jugend entdeckt. Also total doof, aber man hatte als Kind so, wenn man Pizza essen war, und das war, es gab da so eine Pizzeria, da waren wir als Familie halt dann als Kind öfter. Und irgendwie hat man diesen Geschmack vergessen, weil er einfach anders war. Und ich war zufällig letztes Mal in einer Pizzeria und da war die Pizza genau so, zumindest in meiner Erinnerung, wie in meinen Kindertagen. Und das registriere ich dann
Gefühl,
schon
oder?
Mit Erstaunen. Denke ja? So, wie toll. Ja, genau, schmeckt genauso.
Aber das ist doch dann ein Happy Moment, oder
natürlich,
nicht?
Natürlich, ganz klar.
Ja?
Ganz klar. Das sind schon so Momente, wo du sagst, wow, Wahnsinn, ja genau. Wie lange ist es her? Oh, Scheiße. Doch schon 48 Jahre oder so.
Total. Du, ich habe das auch manchmal bei frisch gemähtem Gras oder das mich, weißt du, so daran erinnert, wie das früher war, wenn der Papi bei uns den Rasen gemäht hat. Oder es, da gibt es ganz viele Gerüche und Geräusche, die mich da erinnern.
Ich habe gelernt in der Schreinerei Zimmerer. Mhm.
Geht mir auch so mit Holz.
Die hatten ein großes Holzlager, das hat man sich damals einfach geleistet, weil Platz kostet ja nichts. Und das hat einen ganz speziellen Geruch. Dieses Furnier hat einen ganz speziellen Geruch. Das war gerade so in den Übergangszeiten Frühjahr und Herbst, wenn es so ein bisschen feucht wurde, hatte das einen ganz speziellen Geruch. Mhm. Und wenn ich den wieder rieche, das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen modrig ist es ja nicht. Das heißt, es ist so ein feuchter, schwerer Geruch vermischt mit diesen Holzsorten. Ja, da kommt einfach so ein Flashback in die Vergangenheit.
Ja.
Ist so.
Total.
Ist so, ja, total.
Aber wie gesagt, mir geht es eben so, ich denke ja wahnsinnig gerne an meine Jugend. Also ich hatte eine Traumkindheit und eine Traumjugend. Also wirklich jetzt auch so im Nachhinein betrachtet. Und natürlich hatte man, als man mitten im Teenager Dasein war, oh Gott, wie dramatisch war es oft, ja, und wie schwierig. Und ich hatte immer so das Gefühl, mich versteht ja eh keine Sau. Aber im Nachhinein, das, weißt du, so, wenn ich jetzt heute so mit meinen
ja, lustigerweise
Erfahrungen da drauf schaue, ist es irgendwie so easy eigentlich gewesen, ja.
Ja, es war so tatsächlich unbeschwert.
Ja.
Auch mit den Problemen, die du als Teenager, die wir, glaube ich, alle hatten, war es trotzdem im Rückblick unbeschwert. Und ich muss heute nur lachen, ich habe einen Kumpel, mit dem fahre ich immer noch auf der Vespa öfter mal nach Italien, weil ich das gern mache. Und wir wollten mit 15 auf den Mofas, und damals war ein Mofa einfach ein Statement, da warst du wer, wenn du einen Mofa hattest, nach Italien fahren. Und wir sind dann, weil wir beide in München Norden wohnten.
Deshalb bist du nach Dachau gekommen.
Ah, woher? Italien liegt im Süden, Dachau wäre im Norden.
Stimmt. Okay, dann seid ihr bis Scouting gekommen.
Vor Wolfratshausen.
Ja, schau.
Bevor es den Berg nach Wolfratshausen runter geht, dachten wir uns, wie wahnsinnig weit wir jetzt schon von zu Hause weg sind und dass das eigentlich schon jetzt ein Riesenabenteuer ist.
Kurz vorm Brenner.
Wir doch jetzt wieder heimfahren sollten, weil dann sind wir noch rechtzeitig zum Abendessen zu Hause. Es war natürlich auch in der Zeit, da hast du keine Verbindung nach zu Hause gehabt. Du hattest kein Handy.
Nein.
Du hattest Bargeld. Und ansonsten keine Verbindung. Und dann bist du halt da losgefahren. Und für zwei 15-Jährige war damals der nördliche Ortsrand von Wolfratshausen fast schon in Italien.
Ja, Brüller.
Brüller.
Ja.
Brüller, echter Brüller.
Ja.
Und dann sind wir mit diesen Dingern, die, keine Ahnung, 20 km/h oder so gingen, sind wir dann wieder heimgefahren.
Siehst du mal, ich habe es umgekehrt gemacht. Ich glaube, es war mal in den großen Ferien. Dann war ich 16 und hatte dann eine Vespa und bin mit meiner Freundin eine Woche lang täglich mit der Vespa nach München gefahren, weil das die große Stadt war.
Ja.
Und wir haben uns da alles angeschaut, jedes Museum. Also wirklich wie eigentlich in Anführungsstrichen wirklich eine fremde Stadt. Ja. Und ich kann nur im Nachhinein sagen, ich habe damals München besser gekannt wahrscheinlich als jeder Münchner. Ja, weil ich wirklich diese Stadt so angeschaut habe, als wäre es ein Touri, auch wenn ich vorher schon oft in München war. Es war ja nicht das erste Mal.
Noch was über die Stadtgeschichte. Ich habe mir mal eine Stadtführung gegönnt.
Ich auch.
Hatte bei mir einen profanen Hintergrund, Kollege hat gespielt, wollte ich mal sehen. Und man lernt unfassbar viel
total
über seine eigene Stadt, von der man glaubt, alles zu wissen.
Ja, das stimmt. Ich kann es echt jedem nur empfehlen, das eigentlich in jeder Stadt, in der man wohnt, wenn das angeboten wird, wirklich mitzumachen. Ja. Man geht ja eh immer so durch, weil es halt, weißt du, so, du bist so im Alltag beschäftigt und bist so oft in deinem Tunnelblick, in Anführungsstrichen. Ja. Und du siehst viel zu wenig.
Ja? Ja, du öffnest dich nicht so wie im Ausland.
Ja.
Da verfolgst du ein anderes Ziel. Da willst du ja was erleben, was sehen, was wissen.
Ja.
Und bei dir zu Hause ist es der Alltag, kenne ich schon, fahre ich hin.
Genau.
Mache ich schon seit 58 Jahren, so nach dem Motto, 55, Entschuldigung, ich korrigiere mich hier.
Ich versuche das echt anders zu machen.
Ja, und das macht tatsächlich, es öffnet tatsächlich die Sinne mal wieder.
Total. Ich gehe auch manchmal andere Wege, obwohl, das weißt du, so, man hat ja so seine Routinen und seinen Weg, wie man immer zum Beispiel zum Bäcker geht oder jetzt in die Stadt reinfahrt und irgendwo hin muss oder so. Ich nehme bewusst oft andere Wege und andere Straßen, um davon mal abzukommen. Und ich bin schon jemand, der ganz genau hinschaut. Also ich entdecke dann, weißt du, oben an der Dachrinne dann noch irgendwie, weißt du, irgendwie was oder irgendeine Besonderheit. Ich gehe mit so einem ganz wachen Blick, bin ich oft.
Einfach also mal nicht, den Blickwinkel ändern.
Genau, also nicht immer, aber ich versuche das schon immer wieder. Das hat natürlich auch was mit meiner Neugierde zu tun. Da haben wir viel gemein. Ich bin auch so ein unglaublich neugieriger Mensch. Und jetzt natürlich auch mit meinem neuen Projekt, ne, mit dem Culture Club, ist das auch nochmal so, dass ich so ein bisschen bewusster durch meine Stadt gehe und nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel drauf werfe.
Gut, als Schauspieler beobachtet man ja ohnehin genauer.
Ja.
Wie bewegt sich jemand, den man vielleicht brauchen könnte für das nächste Projekt? Mhm. Also da ist ja schon so eine gewisse Neugierde, ist ja eine gute Grundvoraussetzung. Um den Beruf ausüben zu können, ja.
Also eine Sozialstudie, ne? Du sitzt ja wahrscheinlich, ja klar. Also wie gesagt, ich sitze jetzt auch nicht im Café und starr an die Decke, sondern ich gucke mir die Leute an. Also ich finde, es gibt ja nichts Spannenderes als Leute gucken.
Super.
Wirklich, bestes Kino, oder?
Ich habe mal einen Beamten gespielt für einen Krimi und der hatte dann von der Requisite schon nur einen Stern auf der Schulter. Da habe ich mich erkundigt, warum einer in meinem Alter nur einen Stern haben könnte. Dann hieß es ja, also der hat tatsächlich Karriere null.
Eine Traumkarriere. Total ehrgeiziger Typ.
Genau, so habe ich ihn dann auch angelegt. Und dann gehe ich bei uns in den Supermarkt einkaufen und läuft zufällig ein Beamter über den Weg, der auch noch am Pullover hinten ein Loch drin hatte. Der hatte zwar mehr Sterne, aber ein Loch im Pullover. Und den habe ich mir dann während seines Einkaufs angeschaut. Und der hat wunderbar gepasst für diese Figur dann.
Herrlich.
So ein bisschen, er ist halt da, aber irgendwie doch nicht. Und er war ein bisschen schlumpig. Mhm. Und genau das war dann die Figur auch. Die war dann auch ein bisschen schlumpig. Und lustigerweise hat die Requisite zwei Pullover gehabt. Einer hat ein Loch und einer hat keins. Ich wollte den mit Loch.
Natürlich.
Das war super.
Herrlich.
Und deswegen betreibt man Sozialstudien. Ja, schön.
Ja, klar.
Also ich schaue mir da, ich meine, es gibt auch für den Frank Brettschneider bei der Warme ist der Warme, als ich den also bekommen habe, die Figur. Das ist ja ein wahnsinnig reicher Münchner. Der stinkt ja vor Geld und betreibt ganz erfolgreich irgendwelche Nachtclubs und sowas. Und er ist immer shiny. Also glitzert bis dort hinaus. Und da habe ich mir tatsächlich jemanden gesucht aus der besseren Schicht, den ich dann mal als mein Vorbild dafür erkoren habe. Damit ich einfach da dieses, die Menschen gehen ja in einer bestimmten Form dann auch und bewegen sich so.
Ihr könnt es jetzt hier gerade nicht sehen, aber es ist so herrlich, wie der Fritz gerade schon in seine Rolle schlüpft.
Im wahrsten Sinne des Wortes ziehst du dir den Typen an.
Du hast gerade eine ganz andere Körperhaltung gekriegt, genau. Das war jetzt herrlich.
Den ziehst du dir ja an und dann versuchst du dich so zu bewegen und dann ändert sich auch die Kopfhaltung und so. Und dann weißt du schon, okay, jetzt könnte ich diese Figur erwischt haben. Mhm. Das könnte es sein. Wenn es die Regie durchgehen lässt, wunderbar. Wenn nicht, dann müssen wir halt anders machen.
Das ist ja eh spannend, ne? Weil du schlüpfst ja in eine Rolle. Und da hast auf der einen Seite hast du dich ja, das bist ja du.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist das eine fremde Person, erstmal dir fremd. Wie fremd ist sie dir oder wie nah ist sie dir? Man kann ja auch Rollen spielen, glaube ich, die einem sehr fremd sind, aber man muss sich ja reinversetzen können. Ne? Ja, also man muss sich ja irgendwie reinfühlen können.
Du solltest deinen Prozent behalten, dass du ihn auch wieder ablegen kannst.
Ja, was meinst du da jetzt genau?
Du solltest schon einen Mörder spielen, ohne wirklich jemanden umzubringen. Aber in seinem
Gefühl. Oh Gott. Okay, gut, dann habe ich dich jetzt da schon richtig verstanden. Alles klar. Nee, klar, du spielst ja eine Rolle. Ja,
ja, ich habe für das Labyrinth des Schweigens, das war 2014, eine Produktion über die ersten Auschwitz-Prozesse. Also die Ermittlungen im Vorfeld, damit es überhaupt zu diesen ersten Prozessen kommen konnte. Und da spielte ich den Bäcker Brandner, einen Bäckermeister, der in Auschwitz ein ganz übler Schlechter und Mörder war. Mhm. der aber nach dem Krieg, gut, der Krieg war verloren.
Machen wir halt weiter.
Machen wir weiter da, ja, wo wir vor dem Krieg angefangen haben.
Genau, ich war es nicht.
Das weiß ich nicht. Aber man versucht es zu verdrängen. Also ich denke, so eine Figur oder auch im richtigen Leben, die Menschen versuchen das dann zu verdrängen. Mhm. Da haben wir nichts mehr damit zu tun. Mhm. Da haben wir abgeschlossen. In dem Film kam ein Satz vor, der die Situation ganz gut schildert. Der war, dieses Land will Zuckerguss. Krass. Und mit der Vergangenheit wollen wir nichts zu tun haben.
Mhm. Krasses Bild, dieses Land will Zuckerguss. Wow.
Und die Figur hat ihre Schattenseiten. Auch wenn er vordergründig natürlich zu seinen Kunden und Kindern und wem auch immer sehr nett war. Er ist dann zwar im Laufe des Films verschwunden, weil ihm gelang die Flucht. Er wurde also einfach irgendwann nicht mehr erzählt. Aber ja, die Figur hat eine Zerrissenheit.
Ich höre da ein bisschen Verständnis raus.
Nein.
Gut.
Dafür gibt es kein Verständnis, was diese Menschen getan haben. Aber da ist dann immer die große Frage, wie entscheidet man selber in der Situation? Man versucht schon, die Figur zu verstehen.
Ja, du musst dich ja damit irgendwo nicht nur auseinandersetzen, sondern auch identifizieren, weil sonst kannst du es ja nicht spielen.
Aber
ja?
Du hängst ihn dann am besten auch wieder in den Schrank und sagst, das war's jetzt, schön, auf Wiedersehen. Und
es war nur eine Rolle.
Danke.
Ja.
Ich habe auch Requisiten aus meiner Anfangszeit, die gehören mir einfach nicht mehr. Die gehören oder gehörten an diese Figur, die habe ich privat gar nicht mehr benutzt.
Ja. Das heißt, man hat einen Anteil von sich selber?
Immer.
Immer?
Immer, ja.
Also der spielt mit?
Ja, bei mir zumindest. Ich kann nur für mich sprechen.
Mhm. Und dann gibt es eben die Kunstform.
Ja.
Genau.
Und das ist die Kunst tatsächlich, das so glaubhaft darzubieten, dass es wahrhaftig wird.
Ja, spannend. Ja, ich kann mir da schon vorstellen, wenn du es wirklich extremst wahrhaftig spielen möchtest und dich da wirklich komplett reinsteigerst, dass das gar nicht so einfach ist, das dann wieder, weißt du, so wegzuschnippen.
Nein, ja? Gar nicht.
Ja.
Gar nicht, also. Ja, der Beruf ist fordernd.
Definitiv.
Also er ist fordernd. Ich spiele unter anderem den Herrn Karl von Qualtinger. Habe ich vorher schon eingangs ja mal Helmut Qualtinger erwähnt. Das ist ein Opportunist. Der Mann hat sich durch sein Leben manövriert. Ist eigentlich eine Figur aus der Vergangenheit, die letztendlich jetzt wieder in meinen Augen tagesaktuell ist, durch unsere politischen Verwerfungen, durch unsere Situation auch mit, wir haben Krieg in Europa.
Ja, Wahnsinn. 2024, gell?
2024 und wir haben ihn angefangen zu spielen, sicher über 10 Jahre her. Und der war für mich so ein Lückenfüller, weil wenn du jetzt mal nichts zu tun hast, dann musst du dir überlegen, was du tust. Du kannst jetzt weinend auf dem Sofa sitzen und sagen, okay.
Keiner will mich.
Keiner will mich oder keiner will mich, weil mich keiner kennt. Das ist ja so eine Abhängigkeit. Ich habe mir dann ein Cabaret-Programm geschrieben. Das war unterdurchschnittlich erfolgreich, aber zumindest...
Hast was gemacht.
Habe ich was gemacht.
Ja. Ich finde es ja auch super, super spannend, dass du dich mit solchen Themen da auch als Schauspieler eben befasst und vor allem da auch in die Öffentlichkeit gehst, um hier einen Denkanstoß zu liefern. Mhm. Weißt du, so, ich denke, da geht jeder aus diesem Abend raus, ist jetzt nicht, weißt du, so euphorisch, ach, war das alles lustig, sondern...
Nein, deswegen haben wir dann auch den Satz eingebaut, ich muss jetzt einfach wieder nach... dieser Stunde zurückholen, also, weil letztes Mal wären uns fast die Leute so wienerisch depressiv vors Auto gelaufen. Ja. Das wollen wir nicht. Das ist dann wieder Josef sein Teil und es gelingt uns eigentlich ganz gut jetzt für das Stück, für andere Stücke, jetzt Weihnachtslesungen mit Bernhard, die sind ohnehin lustig. Kann ich eben nur empfehlen, wenn es Weihnachten wird, wir spielen es wieder.
Ich werde es auf dem Culture Club auch nochmal ordentlich publik machen.
Es ist tatsächlich eine lustige, weihnachtliche, heitere Geschichte, mit vielen verschiedenen Facetten und Nuancen. Also Weihnachten kann ich nur empfehlen.
Ich gucke jetzt hier so ein bisschen auf meine Fragen. Die meisten haben wir jetzt hier wirklich alle besprochen.
Ja, perfekt.
Oder? Sind wir fast durch?
Ich hatte von Anfang an keine Fragen.
Ja. Du willst nichts von mir wissen. Das ist ja eine Frechheit. Ja. Da machen wir aber jetzt hier das Mikro. Genau, da machen wir jetzt das
jetzt
Mikro.
Machen wir, glaube ich, das Mikro aus.
Genau, das Mikro machen wir aus.
Und
dann können wir in die Tiefe gehen. Dann kannst du mir deine Fragen stellen. Nein, aber ich denke mal, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer heute so ein bisschen einen Blick in dein Schauspielerleben bekommen haben. Ne? Ich denke, das ist ja bei jedem da anders. Also ich denke mal, ja. Jeder kennt vieles, was du erzählt hast, aber ich glaube auch, jeder empfindet es vielleicht ein bisschen anders.
Ne? Und das ist natürlich für jeden anders.
Natürlich, ja. Das ist das eine. Also wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag Briefe austrage, werde ich so sehen und der Nächste sieht es ganz anders. Ne? So,
aber
also,
es war eine schöne Stunde, vielen Dank, dass total. Ich kommen durfte. Also ja. Küche haben wir jetzt geschafft, ihr könnt die Küche nicht sehen. Sie ist tatsächlich sehr hübsch.
Vielen Dank. Ja, sollte ich als Interior Designerin ja auch drauf
haben. Ja, definitiv. Und nächstes Mal erzähle ich euch dann von der restlichen Wohnung.
Genau, das machen wir dann. Wir machen dann so, das senden wir dann live aus dem Schlafzimmer.
Vielleicht nicht.
Fritz, vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke schön, dass ich kommen durfte.
Hat total Spaß gemacht.
Ja, Tito.
Also,
ciao.
Und euch wünsche ich auch, dass ihr im Endeffekt mutig seid, so wie der Fritz. Wenn ihr einen Traum habt, dann zieht es durch. Also wie gesagt, es ist nie zu spät, um sich nochmal was Neues zu überlegen. Ja, also es muss jetzt nicht alles in der Jugend geparkt sein, auf gut Deutsch. Ja, also alles Liebe. Tschüss.
Forever.